jetzt schon einige Jahre her, die Situation, mein kleiner Bruder auf der Logos Hope unterwegs, irgendwo im asiatischen Raum, haben wir sicher, dass Simon feiern. Dann waren wir hier in Dürer dran und 7 Stunden später dann Marissa in Chicago. Und ganz sicher ist es heute Morgen wieder so. Es wird schon seit Stunden Gottesdienst gefeiert. Jetzt sind wir dran. Nach uns sind die dran, die westlich von uns wohnen. Und ich hoffe, und da bin ich mir auch sicher, heute Morgen sind in der Ukraine Gottesdienste gefeiert worden. Und so abwegig finde ich das gar nicht, was der Martin von der Daniela im Gebet berichtet. Wieso kann Putin nicht bekehrt werden? Die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Mir geht durch den Kopf, Israel leidet und Nebukadnezar wird zum Narr. Bekehrt hat er sich nicht, aber der ist auf einmal weg. Der landet 6 Jahre lang in der Psychiatrie. Der frisst Gras, bevor ihn Gott wieder einsetzt. Also die Despote lebe gefährlich. Mir geht es auch so, wenn ich angucke, was David steht einer hochgerüsteten Armee gegenüber. Und dann kommt, oder steht dem Goliath gegenüber. Und dann rafft sich der David auf, sagt, ich komme aber im Namen des Höchsten und macht den Goliath platt, macht die Armee ab platt. Wieso kann es Gott nicht lenken, dass die russische Armee nicht vorwärts kommt? Für Gott wirklich ein Kinderspiel. Und nicht zuletzt haben wir heute einen Typ, den wir schon die ganze Zeit betrachten, Paulus. Auch der hat so despotische Züge. Und Gott braucht, wie lang? Viertelstunde. Er schmeißt ihn zu Boden und spricht ihn an und sagt, warum verfolgst du mich? Und Paulus ist bekehrt. Geht doch schnell. Aber es braucht immer welche, auch im Hintergrund. Und das ist, denke ich mal, nicht zuletzt unsere Aufgabe. Da ist das Volk Israel, was sich zusammenfindet und gegen Nebukadnezar betet. Da ist der David, der sich aufrafft. Und als Saulus bekehrt wurde, ich bin mir ganz sicher, da war eine Gemeinde da, eine verfolgte Gemeinde, die sich zum Gebet getroffen hat. Von daher, gespannt, was es mit uns macht, wenn wir jetzt die Stelle aus dem Korintherbrief betrachten. Entwicklung im Leitungskreis war auch so, dass man sagen, Mensch, die Predigten müssen besser werden, sie müssen interessanter werden. Wir haben da eine Schulung gemacht, sehr gut, Matthias hat uns das gehalten und ein so ein Satz ist mir ganz tief, hat sich mir tief eingebrannt, die Predigt muss Relevanz für die Gemeinde haben, sonst macht sie keinen Sinn. Und deshalb habe ich mir das jetzt auch vorgenommen, guck, dass du da rausarbeitest, was für die Gemeinde relevant ist. Was ist wichtig? Was trifft uns heute? Was ist aktuell? Deshalb befassen wir uns heute mit dem zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Düren. Kapitel 5, Vers 11. Gern mal einblenden nur. Erste Textstelle. 5, Vers 11, nicht 11, Vers 5. Kriegst du es noch? Super. Ich lese es schon vor, wahrscheinlich habt ihr das schon alle aufgeschlagen. 2. Korinther 5, Vers 11. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Mir geht es wie immer mit dem Paulus. Ich lese den Satz und denke erstmal, ich kapiere es nicht. Ich muss drüber nachdenken. Ich habe das gestern gemacht und ich möchte einfach anfangen und sage, lass uns mal den Status quo festhalten. Lasst uns festhalten, wo stehen die Gruppe, um die es da in der Textstelle geht. Wo steht Paulus? Wo steht die Gemeinde in Korinth? Und es geht auch um die Gemeinde in Düren. Wo steht die Gemeinde in Düren? Was wissen wir über Paulus bis zu dem Zeitpunkt, als er den Brief schreibt? Paulus verfolgt die Christen, weil er der Meinung ist, das ist gut, das ist richtig, das wäre verantwortungsvoll und das ist notwendig. So war Paulus' Sicht auf die Dinge damals bei der ersten Christenheit. Was passiert dann? Er hört eine unglaublich starke Predigt vom Stephanus. Er sieht, wie Gott sich zu Stephanus stellt, als Stephanus umgebracht wird. Das gräbt sich bei Paulus ganz tief ein. Dann, ich habe es vorhin schon gesagt, Paulus begegnet Jesus, und zwar ganz persönlich. Jesus schmeißt Paulus zu Boden und dann spricht er ihn an. Und das ist die nächste Textstelle, das ist Apostelgeschichte 9, 4 bis 6. Genau, da ist's. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Paulus nimmt es wörtlich, er steht auf. Wenig später ist er unterwegs auf der ersten Missionsreise. Er geht dann auf die zweite Missionsreise. In der zweiten Missionsreise gründet er dann die Gemeinde in Korinth. Vielleicht habt ihr noch die Karte vor Auge, die ich mir da vor ein paar Wochen angeguckt habe. Und er geht auf die dritte Missionsreise und in der dritten Missionsreise schreibt er jetzt den Brief. Also so, da steht Paulus. Wo steht die Gemeinde in Korinth? Wie erwähnt, Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise in Korinth vorbei. Er ist dort ein ganzes Jahr und 3 Monate und lehrt die Gemeinde in Korinth. Sicher hat er in der Zeit auch erzählt, was er damals mit dem Stephanus erlebt hat, und ganz sicher hat er auch erzählt, wie es zu seiner Bekehrung gekommen ist, dass er Jesus persönlich, leibhaftig in Anführungszeichen, begegnet ist. Was mit ihm passiert ist. Was passiert in Korinth? Einige glauben, was Paulus erzählt. Es kommt dort zu Buße und Umkehr. Es kommt zu Taufe. Es kommt zu Geistestaufe. Und es gründet sich dort eine Gemeinde. Dann kommt es zu Schwierigkeiten, und zwar zu großen Schwierigkeiten in der Gemeinde. Paulus wird angeklagt vom weltlichen Gericht, nicht erstmal von der Gemeinde. Er muss sich vor Gericht rechtfertigen. Keine einfache Situation für Paulus, keine einfache Situation für die Gemeinde. Gemeindeleitung wird in Frage gestellt. Wir lesen es im 1. Korinther 1, Vers 12. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere zu Apollos, der dritte zu ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Also andere Lehrer kommen und sie bringen durcheinander. Ob die Lehrer eine falsche Lehre gebracht haben, weiß ich nicht mal. Auf jeden Fall kommen die Gemeinde durcheinander. Es entstehen Diskussionen über Geistesgabe, wir haben es gelesen schon. Und es gibt in der Gemeinde offensichtliche Sünde. Es braucht Gemeindezucht. Da steht die Gemeinde in Korinth. Wo steht die Gemeinde in Düren? Ähnlich wie in Korinth auch, kommen irgendwann, 20, 25, 30, 40 Jahre, einige zum Glauben, es entsteht eine Gemeinde. Wenn es interessiert, ich erzähle es gern, aus Hauskreisarbeit raus, ist immer eine gute Gelegenheit zu erklären, wenn dich einer fragt, in was für Gemeinde gehst du, und du kannst erzählen, wie die Gemeinde entstanden ist, aus Hauskreise raus. Es kommt auch in Düren zu Taufe, es kommt auch in Düren zu Geistestaufe. Es kommt wie in Korinth zu Schwierigkeiten. Es kommt zu Diskussionen über Geistesgabe. Es kommt zu Gemeindeausschluss. Wir waren mal eine Liebenzeller Gemeinde, sind von Liebenzell ausgeschlossen worden. Es gab einen Gemeindeausschluss. Es gibt offensichtliche Unzucht in der Gemeinde. Auch hier gibt es Ehebruch. Es kommt zu Gemeindespaltung. Haben wir ganz aktuell, etliche aus der Gemeinde sind nicht mehr da, sind in der Hauskirche. Die Gemeinde spaltet sich auf. Er merkt, wie ähnlich das die Gemeinde in Düren, der Gemeinde in Korinth ist. Von daher glaube ich, es hat höchste Relevanz, wenn wir uns damit befassen, wie ging es denen und können, wie ging es denen damals und können daraus ableiten, wie gehen wir damit um. Aber im Gegensatz zu der Gemeinde damals in Düren haben wir ein ganz großes Privileg und wir haben einen Schatz, den du mit Geld nicht bezahlen kannst. Wir haben die Bibel. Wir haben einen perfekten Überblick vom Anfang über das ganz am Anfang, über die Gemeinde in Korinth, über die Zeiten von Jesus. Wir sehen, was die Bibel für Relevanz heute hat und wir sehen sogar, was sie in Zukunft für Relevanz haben wird. Wir haben Offenbarungen, die weit in die Zukunft gehen. Da können wir darauf zurückgreifen. Und da können wir jetzt heute nachlesen, mit was für Argumente und mit was für einer Lehre holt Paulus die Korinther ab und können uns die gleiche Frage heute stellen. Wenn ich zurückgehe an den Text, wenn es da heißt, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen, ist es ganz gut, wir machen uns zuerst mal klar darüber, was es bedeutet, den Herrn zu fürchten. Und auch den Teil der Predigt, finde ich, ist schon vorbereitet. Malte hat es in seiner Moderation vor 3-4 Wochen zitiert, eine Stelle aus Hiob, Hiob 28, Vers 28. Genau. Und er sprach zu Menschen, siehe, die Furcht des Herrn, das ist die Weisheit und vom Bösen weichen, das ist die Einsicht. Die Furcht des Herrn, das ist die Weisheit. Malte hat es vorbereitet vor ein paar Wochen, dass wir heute jetzt über die Furcht des Herrn sprechen, ganz ohne, dass er es damals wusste. Gott hat den Text schon vorbereitet. Und es ist bei weitem nicht die einzige Stelle in der Bibel, in der es um die Furcht des Herrn geht oder Furcht vor dem Herrn geht. Ich habe es gestern relativ einfach gemacht und habe einfach mal in Google eingegeben, den Suchbegriff, die Furcht des Herrn. Ich wusste ja, über was ich predigen wollte, ich wusste aber natürlich nicht, wo steht es genau in der Bibel. Also gebe ich ein, die Furcht des Herrn. Und nur für den genauen Wortlaut, die Furcht des Herrn, sind sofort 28 Bibelstellen aufgepoppt. Ich möchte euch einige vorlesen. Psalm 19, Vers 10 steht, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Viel über die Furcht des Herrn steht in der Sprüche, Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verderbten Mund hasse ich. Sprüche 10, 27. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Und euch ganz alle Textstelle. Jesaja 33, Vers 6. Und du wirst sichere Zeiten haben, eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis, die Furcht des Herrn, die wird Zions Schatz sein. Wenn also die Furcht des Herrn die Lösung vom Problem ist, was ist die Furcht des Herrn dann ganz genau? Was bedeutet es, den Herrn zu fürchten? Nochmal zu unserem Text von heute. Im Satz Anfang steht, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist und so weiter, also im Bewusstsein. Das heißt, Paulus bezieht sich hier mit dem Vers 11 auf den Vers, der vorher steht. Lass uns deshalb den Vers 10 lesen. Das war der letzte Vers, über den der Martin letzten Sonntag gepredigt hat, vorletzten Sonntag gepredigt hat. Noah, blenden mal ein, Vers 10, genau. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Nicht ganz einfach zu verstehen, es ist einfacher zu verstehen in einer anderen Übersetzung, deshalb habe ich die andere Übersetzung nochmal rausgesucht aus der Guten Nachricht. Genau. Haben wir nicht drauf? Okay. Also in der Guten Nacht steht folgendermaßen, denn wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Also Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth daran, dass sie ganz sicher irgendwann vor Jesus stehen werden und dann über alles geredet wird, was war, was ist, was getan wurde, was nicht getan wurde, dass alles offenbar wird. Und wir machen das heute hier in Düren. Ich möchte einfach auch an das Gericht erinnern. Reicht es als Grund, um Gott zu fürchten? Ich möchte einen zweiten Grund liefern. Ich möchte auf Gott als Schöpfer hinweisen. Auch da erinnere ich mich an eine Moderation von Malte. Liegt schon Jahre zurück. Er hat uns damals Bilder gezeigt von dem Weltraumteleskop Hubble. Habt ihr das in Erinnerung? Er hat Bilder, die das Teleskop aufnehmen, dem Himmel, und immer weiter reinzoomt. Du denkst, da ist nichts. Und dann zoomst du da rein und dann kommt Stern um Stern, Sonne um Sonne, Galaxie um Galaxie. Und wenn du dann glaubst, und ich glaube, so wie man da sitzt, tut es jeder und bekennt jeder, dass Gott der Schöpfer ist. Was ist das für eine unglaubliche Macht? Guck da die Erde an und was ist die Erde für ein Staubkorn im Vergleich zu dem, was sonst noch hier in der Galaxie im Universum unterwegs ist. Und wisst ihr, was mir dann passiert? Dann denke ich, das ist überhaupt kein Wunder, dass Leute, Männer, die Gott persönlich begegnen, in eine Situation kommen, dass ich sage, ich kann nicht bestehen. Ich sterbe. Wir hören es von Mose, wir hören es von anderen Männern im Alten Testament, die das Privileg haben, Gott zu sehen. Und Gott gibt Mose die eine Gnade, er lässt sich von hinten angucken, weil in seiner ganzen Größe kannst du nicht bestehen, wenn du dem Gott gegenüberstehst, der das Universum geschaffen hat. Unmöglich, unmöglich. Reicht es, um Gott zu fürchten, wenn wir uns das vorstellen und vor Augen führen? Wenn wir also allen Grund haben, um uns vor Gott zu fürchten, wie kommt dann Salomo dazu zu sagen, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens? Ist die Furcht des Herrn eine Quelle des Lebens oder ist sie eher eine Quelle des Todes? Und wenn man sich die Frage stellt, dann muss die alte Kinderstunde-Antwort kommen. Die Kinderstunde-Antwort für jede Frage ist immer Jesus, oder? Immer Jesus, passt doch immer. Und da möchte ich einfach vorgreifen auf die Textstelle, die der Prediger nach mir haben darf, 2. Korinther 5, Vers 18, 7 Vers später. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Er hat sich mit uns versöhnt und er gibt uns einen Dienst der Versöhnung. Ich habe da ziemlich kindliche Sicht drauf, was mit mir mal passieren wird. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann mal vor Jesus stehen werde. Haben wir ja jetzt gelesen, auch in der Korintherstelle. Irgendwann stehe ich mal vor Jesus und ich weiß nicht, ob mich Jesus danach fragt, ob ich mich vor Jesus rechtfertigen kann, rechtfertigen muss oder ob nicht sowieso schon alles offen da liegt. Und wir müssen da nicht mal drüber schwätzen, weil es eh allen klar ist. Jesus sowieso, mir sowieso. Verstehst du? Da liegt dann jede Schweinerei, jeder Betrug, jede Lieblosigkeit, jede Lüge, jede Wichtigtuerei, jeder Hass, jeder Zorn. Ich glaube, das könntest du noch eine ganze Weile so weiter aufzählen. Dann liegt alles da. So bin ich mir sicher, stehe ich irgendwann mal vor Jesus. Aber was ich dann weiß, was dann passiert, das stelle ich mir folgendermaßen vor. Jesus guckt mich an und mir ist sofort klar, der hat keinen Zorn. Der liebt mich, das siehst du dem schon an, so stelle ich mir es vor. Und dann zeigt er mir ein Buch, ein ziemlich großes Buch, und da steht auf dem einen Band drauf, Buch des Lebens. Und dann schlägt er das Buch auf. Er muss ziemlich weit hinten aufschlagen. Seite 14.750. Und dann zeigt er mit dem Finger drauf auf eine Stelle. Und da steht Volker Reinhardt aus Fürfeld. Und dann nimmt mich der Jesus, der große Jesus, der fürchterliche, der ewige, der gerechte, der allmächtige, der Sohn Gottes an die Hand und geht mit mir zum Vater und sagt: Vater, darf ich dir vorstellen, Volker aus Fürfeld, mein Bruder, dein Kind. Ihr seht, dass an der Stelle meine Vorstellung mit mir durchgehen, weil so wird es ganz gewiss nicht sein, weil schließlich kennt mich der Vater ja schon. Jesus muss mich da nicht vorstellen. Wie es genau ist, ich weiß es nicht. Ich muss euch andere Sachen auch schuldig bleiben heute Morgen. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was das heißt, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gute oder böse. Ich weiß nicht, was wir dort empfangen als Lohn oder als Gegenteil vom Lohn. Ich möchte die Aufgabe einfach an den Prediger weitergeben, der jetzt nach mir kommt. Das ist richtig, weiß Matthias, du bist ne? Okay. Ich möchte nochmal lesen, die Textstelle von heute, aus der Übersetzung in der Guten Nachricht, weil sie da einfach viel selbsterklärender ist. Im Bewusstsein, dass ich dem Herrn Rechenschaft schuldig bin, suche ich Menschen zu gewinnen, wörtlich steht da zu beschwatzen, also zu gewinnen, zu beschwatzen. Vor Gott habe ich nichts zu verborgen. Ich hoffe, dass auch ihr zu dieser Einsicht kommt, wenn ihr euer Gewissen befragt. Was bleibt für uns als Aufgabe? Ich möchte jetzt die Bibelauslegung folgendermaßen zusammenfassen. Befrage dein Gewissen. Mach dir klar, wer Gott ist. Fürchte Gott und fürchte das Gericht. Und mach's zu deiner Aufgabe, Menschen zu gewinnen. Nicht für die Gemeinde, aber dass denen ihr Name im Buch des Lebens steht, in dem dein Name auch schon steht. Ich war letzte Woche auf dem Buchenauer Hof und Günter Beck hat dort die Predigt gehalten. Übrigens ein herrlicher Gottesdienst und eine herrliche Predigt. Und ihr kommt heute Morgen im Fernsehen, wenn ich richtig weiß. Schön, dass ihr trotzdem da seid. Genau, der Gottesdienst ist aufgezeichnet worden vom ERF und wird heute Morgen ausgestrahlt. Simon hat Gitarre gespielt, Simon hat Klavier gespielt, Dave Gitarre, die Töchter Behling haben gesungen. Es war wirklich ein ganz herrlicher Gottesdienst. Und in seiner Predigt hat Günter Beck eins erwähnt. Er sagt, wenn er unterwegs ist und er sitzt im Zug, dann spricht er Leute an. Und er hat auch ein bisschen einen Trick. Er sagt, er stellt sich vor, er ist Pfarrer und er hat eine Predigt zu halten, und zwar über die und die Stelle. Und ganz ehrlich, ihm fällt da nichts dazu ein, ob der, den er da anspricht, nicht eine Idee hat, was da dazu zu sagen gäbe. Zuerst habe ich gedacht, das ist ja ziemlich schräg, was der da treibt. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich ist das nur das wörtlich genommen, was hier steht in der Korintherstelle. Suche ich Menschen zu gewinnen, im Bewusstsein, dass ich dem Herrn Rechenschaft schuldig bin, suche ich Menschen zu gewinnen, wörtlich zu beschwatzen. Vor Gott habe ich nichts zu verbergen. Ich hoffe, dass auch ihr zu dieser Einsicht kommt, wenn ihr euer Gewissen befragt. Also lass uns das machen. Mein Haus, dein Haus, unsere Gemeinde muss ein Haus sein, in dem Menschen Liebe, in dem Menschen Jesus Liebe lernen, in dem Menschen dazu gebracht wäre, dass ihr Name im Buch des Lebens steht. Darauf steht eine ganz große Verheißung und darauf steht ein großer Lohn. Wie der Lohn aussieht, ich weiß es nicht. Aber es gibt ein Gericht und es gibt den Lohn. Und dann werden wir ganz sicher sehen, was Jesaja schon vor 2700 Jahren gewusst hat und was er erzählt in Jesaja 33, Vers 6. Und du wirst sichere Zeiten haben, eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis, die Furcht des Herrn, die wird Zions Schatz sein. Und damit auch unseren Schatz. Amen.